So, lasst uns beten. Nun danken wir dir, Herr, dass wir uns wieder zu deinen Füßen setzen können und nach deinem Wort hören. Wir danken dir für alles, was du den heutigen Tag schon getan hast. Wir danken dir für dein Reden heute Morgen. Wir danken dir auch für die Frucht deines Redens und preisen dich dafür. Und schenke doch, dass dein heilig Wort durch alle Welt läuft. Sende deine Boten von nah und fern. Und lass das Evangelium Jesu Christi laufen, dass alle Menschen das hören, und wenn sich nicht auch alle bekehren, aber dass du doch unter allen Völkern du deine Schar zu dir ziehst. Wirke mächtiglich, Herr, übe unsere Bitten und Verstehen und verherrliche deinen Namen auch heute Abend. Lass dein heilig Wort das ausrichten, wozu du es gesandt hast, in unserer Mitte, in unserem Herzen, in unserem Leben. Lass es nicht vergeblich sein, dass wir hier versammelt sind, um deines Namens willen. Amen. Heute Abend, wie ich gestern sagte, möchte ich über die Verklärung Jesu reden, Matthäus 17, vom ersten Vers. Was für ein Bild haben wir von dem Herrn Jesus? Wie sieht er aus vor unseren Augen? Es wäre wunderbar, wenn wir das sehen könnten, wie Jesus in deinen Augen aussieht, wie du ihn siehst, als ein Kleiner oder ein Großer. Gibt es Zweifel in unserem Herzen? Gestern Abend sagte ich von dem Sturm, wie der Herr Jesus den geboten hat, und die Wellen. Und da war alles still. Da sagten sie, welch ein Mensch ist diese, der Wind und Meer gebieten kann? Und die Kreatur gehorcht. Das Geschaffene. Und dann, als er die Legionen der Teufel begegnete, war er der Herr darüber. Herr über alles. Einige Menschen zweifeln daran, dass Jesus das heute noch tun könnte. Es gibt sogar Gläubige, die sagen, es gibt keine Totenauferstehung heute in dieser Zeit. Jesus, der kann das nicht mehr. Und gleich im gleichen Atemzuge sagten sie, sie glauben an die Auferstehung der Toten. Wenn der Leib schon zunichte geworden ist, zu Staub, dann wird Jesus den Leib erwecken. Alles, was geschaffen ist, ist durch Jesus Christus geschaffen, Kolosser 1,16. Er hat das ganze Weltall aus nichts geschaffen. Aus nichts, da war nichts. Und plötzlich, da war alles. Ihm ist nichts unmöglich. Hast du schon etwas von seiner Größe und seiner Herrlichkeit erfasst? Es ist gar nicht zu erfassen. Ich wünschte, ich könnte euch erzählen, was in diesen Tagen einige Sachen in Südafrika geschehen ist. Wie ein Märchen. Der Mensch sagt, es gibt doch nicht so etwas. Gott kann es aber tun. Moses warf seinen Stab auf den Boden, da war seine Schlange. Fasste sie wieder an, war sein Stock. Dem Herrn ist nichts unmöglich. Auch in diesem Augenblick, auch zu dieser Stunde, darum sage ich, einige haben einen Herrn, der ist aber sehr klein, der ist vielleicht nicht einmal so stark, wie sie selber sind. Aber gesegnet ist der, der ihn als den Allmächtigen erkennt, dem nichts unmöglich ist. Er kann uns alle unsere Sünden vergeben. Er kann unser Leben ganz neu machen. Ihm ist nichts unmöglich. Er kann alles schaffen. Nun zu unserem Text. Und nach 6 Tagen nahm Jesus zu sich Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und führte sie beiseits auf einen hohen Berg. Und er ward verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie ein Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia. Sie redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesu: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so wollen wir hier 3 Hütten machen. Dir eine, Mose ein und Elia eine. Da er noch also redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an welchen ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Ich glaube, wir hören dort auf. Sonst wird es zu viel. Die Zeit dazu ist zu kurz. Nur einige Punkte denn aus diesem Gelesenen. Vielleicht können wir später weiter darüber reden. Und nach 6 Tagen nahm Jesus zu sich Petrus, Jakobus und Johannes. Und nach 6 Tagen. Matthäus und Markus sagen nach 6 Tagen. Dr. Lukas sagt, nach 8 Tagen. So gibt es denn Menschen, die meinen, da sind Sachen in der Bibel, die nicht stimmen, die sich widersprechen, die nicht übereinstimmen. Das sagen sie, weil da was in ihrem eigenen Gehirn fehlt. Ist kein Widerspruch. Matthäus und Markus zählen die Tage dazwischen. Lukas zählt den Tag, als es geschehen ist, und den Tag, das erste und das Geschehen, das zweite, schließt die beiden Tage ein. Matthäus und Markus die Tage dazwischen. Ist kein Widerspruch. Die sagen das Gleiche. Es ist wunderbar, wenn man die Bibel liest und dann sieht, wie alles korrekt ist. Die haben wohl untereinander nicht darüber gesprochen. Sonst wären sie sich eins geworden und sagten, im 20. Jahrhundert wird es einige dumme Leute geben mit einer weißen Haut. und dann sagen sie, das ist ein Widerspruch. Nein, Lukas, mach es 6 Tage, die dazwischen liegen. Zähl nicht den Tag, als das geschah, der Beginn und das Ende. Und nach 6 Tagen, wo hat er begonnen zu zählen? Was war geschehen vor dem? Dann müssen wir zurückfassen, zurückgehen zum 16. Kapitel, den letzten Vers, wo der Herr Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die nicht schmecken werden den Tod, bis dass sie des Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die nicht schmecken werden den Tod, bis dass sie des Menschensohn kommen, in seinem Reich. Einige dumme Leute, die sagen, da hat der Herr sich auch geirrt. Die ganzen Jünger sind gestorben. Und er ist noch nicht zurückgekommen in seinem Reich. So kann die Bibel einige Menschen verwirren. Und dann sagen sie, oh, das sind Sachen, die nicht stimmen. Die stimmen aber. Andere sagen, ja, das ist nicht wortwörtlich geschehen, aber zu Pfingsten ist er gekommen in seinem Reich, in seine Herrlichkeit. Da haben sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Ich möchte gegen die lieben Bibelausleger nicht sagen, die irre ich. Aber für mich ist das Einfachste dieses. Und nach 6 Tagen geschah es. Nach 6 Tagen. Der Herr Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, einige unter euch, er sagt nicht ihr alle, er sagt auch nicht, einer von euch nicht, er sagt, einige von euch, wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die nicht schmecken werden den Tod, bis sie des Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Und dann nach 6 Tagen geschah es. Da nahm Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes. Er hat nicht alle genommen. Er hat nur 3 von seinen Jüngern genommen. Also, der Herr Jesus hat etwas für einen jeden von seinen Jüngern. Er hat sie nicht alle gleich behandelt. Natürlich, mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Treue, mit dem gleichen Erlösungswerk. Aber seinen Plan mit seinen Jüngern war nicht das Gleiche. Und das Wunderbare ist, als er diese 3 genommen hat, haben die anderen nicht geklagt und kritisiert. Herr, warum sind die bevorzugt? Warum kann der das tun und wir nicht? Warum können die mit dir gehen? Er nahm Petrus, Johannes und Jakobus. Petrus, Jakobus und Johannes. Seltsam, dass die im Plane Gottes zu dritt waren. Es ist interessant, dass vordem sie Jünger Jesu waren, die 3 zusammengearbeitet haben in ihrem materiellen, in ihrem irdischen Werk, in ihrem Business, waren die drei zusammen. Und als sie junge waren, hat der Herr wieder die zu dritt zusammengenommen. Dies war nicht das einzige Mal, als Jairus Tochter auferweckt wurde, hatte nur diese drei mitgenommen, die anderen nicht. Im Garten Gethsemane waren dort die acht, die hat er zurückgelassen und hat auch nur diese drei genommen. Möge des Herrn Wille geschehen in unserem Leben. Im Reiche Gottes ist viel Zank und Streit, viel Uneinigkeit. Die Wege, manche trennen sich. Warum? Weil sie nach Positionen suchen. Weil da Eifersucht ist. Der eine kann das nicht erdulden, wenn Gott den anderen segnet. Das verärgert ihn. Wenn Gott durch mich redet, mich gebraucht, ist es Herrlichkeit. Aber wenn er einen anderen gebraucht, ist es schlecht, ist das Herz erfüllt mit Eifersucht. Wie teuflisch und bös kann doch das Menschenherz sein. Und wenn es auch in einem christlichen Leib ist. Eifersucht ist eine schlechte Sache. Wir wollen, dass Gott uns segnet, sodass wir etwas sind, dass wir etwas werden von Bedeutung. Hast du gehört? Der Herr Jesus hat alles aus nichts geschaffen. Wenn du möchtest, dass Gott dich gebraucht, dann bete ernstlich, dass er alles zunichte macht in deinem Leben, dass du zu nichts wirst. Das ist der beste Weg, dass Gott uns gebrauchen kann. Herr, lass mich nichts sein und nichts werden. Dann kann er was schaffen. Gott schafft nicht etwas aus etwam. Er schafft, hat die ganze Schöpfung geschaffen aus nichts. Wenn Gott etwas schaffen soll, dann müssen wir nichts sein und zunichte werden. Dann kann uns gebrauchen. Das ist auch ein Geheimnis, warum so viele Menschen beten: Herr, gebrauche mich, und gebraucht ihn nicht. Er sieht, du bist noch etwas. Und nun musst du noch Erlebnisse haben und Sachen müssen noch geschehen, bis du verloren auf dem Boden liegst und nichts bist. Nur dann kann Gott beginnen zu wirken. Er nahm also diese drei. Keiner hat es ihm vorgeschrieben, keiner hat es dem Herrn gesagt. Das war sein Wille. So hat Gott es geplant. Von diesen Zwölfen, der eine hat sich das Leben genommen. Einer von den Zwölfen. Dadurch können wir aber nicht sagen, dass es mit Jesus nicht stimmte. Und dass das eine okkultische Sache war, eine böse Sache. Wenn es etwas Gutes wird doch sich keiner das Leben dort nehmen. So kann man Sachen verdrehen. Jesus nahm die drei, ging mit ihnen auf einen hohen Berg. auf den Berg der Verklärung. Ein interessantes Wort in der griechischen Sprache. Jesus nahm Petrus, Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und führte sie beiseits. Anaphero in der griechischen Sprache. Er führte sie hinauf. Er hat sie hinaufgebracht. Er hat sie hinaufgetragen. In der Elberfelder Bibel wird es da klar gemacht. Er führte sie nicht nur beiseits. Den Weg, den der Herr Jesus die Seinen führt, geht hinauf. Er hat sie sogar hinaufgetragen auf den hohen Berg. Natürlich sind sie wieder herabgestiegen. Aber es muss Zeiten geben in jedem christlichen Leben, wo der Herr Jesus die Seinen hinaufträgt, hinaufnimmt. Der Weg, der christliche Weg, geht nicht bergab, sondern bergauf. Jeden Tag in unserem geistlichen Leben sollten wir höhere Höhen erreichen. Es ist eine traurige Sache, wenn Christen rückfällig werden. Wenn Menschen, die mit uns waren in der Vergangenheit, aber heute nicht mehr mit uns sind, eine tragische, traurige Sache. Sie bleiben zurück. Der christliche Weg geht hinauf. Immer höhere Höhen geistlich erreichen. Das ist der Weg Gottes für seine Kinder. Der Herr nahm diese drei beiseits. Er hat sie nicht nur zur Seite genommen, er hat sie genommen und mit ihnen hochgestiegen, höhere Höhen erreicht, auf einen hohen Berg geführt. Das hat eine geistliche Bedeutung für einen jeden von uns. Der Herr Jesus will uns hinaufbringen. Näher zum Himmel, näher zu der Herrlichkeit, weg von dem Irdischen, trachtet nicht nach dem, was auf Erden ist, sondern nach dem, was oben ist und was droben ist. Dahin geht der Weg. Jede Botschaft, die wir hören, jede Stunde, die wir leben, sollte uns sozusagen näher zu Gott bringen und weiter weg von dem, was nicht göttlich ist. Weiter weg von der Welt, aber näher zu dem Himmlischen, zu dem Wahren. Wenn dein Leben nicht so ist, dann muss man um dich bangen. Und dann weiß man nicht, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst, ob oben oder unten. Wenn du bergab gehst geistlich, kannst du nicht erwarten, dass du oben enden wirst. Auf keinen Fall. Es sei denn, dass du dich zu Jesus wendest und er dich hinaufträgt, hinaufbringt und hinaufführt. Manche sagen, oh Herr, es ist so schwer zu beten. Ich weiß nicht, was zu sagen. Die Männer, die hier sind, wie viele von euch haben gestern Abend oder letzte Nacht gebetet? Herr, mach aus mir einen Mann. Lass mich ein Mann sein. Oder bist du wie die Gans, die heruntergekommen ist, auf den Hof des Bauern? Die Hürden verlassen. Dieses Leben ist gemütliche. Hier wird man gefüttert. Hier ist sichere Boden. Die Hohen, die Hürden zu erreichen, ist gefährlich. Dann werden wir ausgestoßen. Dann werden wir gehasst. Dann werden wir verfolgt. Lieber die Wahrheit nicht klar und deutlich reden, sondern den Standard erniedrigen. Ja, ja, zu alles sagen. Das Böse lieben und das Gute lieben. Ich müsste besser gesagt, das Gute lieben und das Böse auch lieben. Das ist eine verdrehte Sache. Liebet das Gute, meidet das Böse. Und das Neue Testament sagt sogar, die Bösen, die als Engel des Lichts kommen, aber zerreißende Wölfe sind, können nicht alle lieben, können nicht die Werke der Bösen lieben. Ja, aber das ist doch kein böser Mensch, das ist ein guter Mensch. Denn ist die böse Tat noch schrecklicher, wenn ein Guter sie tut, als dass ein Böser sie tut. Kann man von einem Bösen erwarten, aber nicht von einem sogenannten Guten. Darum sagt Titus, ein Mensch, der Spaltungen verursacht, warne ihn einmal, zweimal, danach meide ihn. Kannst du Menschen meiden? Warne ihn zweimal und wenn er nicht hört, meide ihn. Und sage nicht, nein, wir müssen ja alle lieben. Ja, du liebst die Seele, aber die Werke musst du hassen. Und solange er sich vereint mit den bösen Werken, sollst du auch mit ihm nichts zu schaffen haben. Im 2. Timotheus, da heißt es, wenn wir uns von solchen reinigen, sogar von solchen Menschen, dann werden wir brauchbare Gefäße in den Händen Gottes. Der Weg des Christen ist ein Weg. Weg auf! Immer höhere Höhen erreichen. Kann deine Umwelt, können deine Freunde das bezeugen, dass jedes Mal, wenn sie dich treffen, bist du geistlich gewachsen? Hast du geistlich zugenommen? Wie schön ist es, wenn da ein Kind ist? Nach einer Woche siehst du das Kind und du siehst, es hat zugenommen. Es ist gewachsen. Aber wenn es stillsteht, ein gefährliches Zeichen. Ein Kind, das nicht wächst. Bei dem Kind ist etwas grundsätzlich verkehrt. Da muss man zum Facharzt. Was stimmt in diesem Leben nicht? Der Hebräerbrief sagt, ihr solltet jetzt schon Lehrer sein. Ihr solltet anderen helfen können. Und ihr müsst noch selber geholfen werden. Ihr seid noch mit den Anfangsbuchstaben. Und ihr solltet jetzt schon Lehrer sein. Das ist eine traurige Sache. Wenn Menschen geistlich nicht zunehmen, wachsen und höhere Höhen erreichen. Und der Herr nahm sie, diese drei, nach seinem Wohlgefallen, nach seinem Willen, das war der Wille Gottes. Nicht alle, nur die drei. Also die drei hatten einen besonderen Auftrag. Die Bibel sagt ja, alles was geschieht, soll mit zwei oder drei Zeugen geschehen. Es heißt sogar, wenn ein Mann Gottes oder ein Ältester in der Gemeinde, soll man das Zeugnis gegen ihn nicht annehmen, ohne zwei und drei Zeugen. Aber heute hört man auf Vogelgeschrei. Alles, was in der Luft hin und her schwirrt, man reagiert darauf. Man hört danach. Ist das keine Sache, ist das Wahrheit? Ist das geprüft worden? Du sollst gegen einen Ältesten das nicht annehmen, ohne zwei oder drei Zeugen. Da kommt ein und erzählt eine Geschichte. Und dann achtest du darauf. Ein Mann hat mal etwas Wunderbares gesagt. Er sagt, Menschen haben mir etwas über einen Bruder gesagt, der das Evangelium verkündigt. Und als er das hörte, in einem Nu, sagte, war eine Wand aufgebaut zwischen ihm und dem Bruder. Jemand hat ihm etwas geschrieben und gesagt und erzählt über einen anderen Bruder. Gräuliche Sachen. Und er sagt, gleich als er das hörte, war da eine Mauer. Und er wollte mit dem Bruder nichts mehr zu tun haben. Weil Vögel geschrien haben. Und er sagt, als er still wurde und sozusagen der Herr mit ihm auf einen hohen Berg ging, geistlich, sagte er, lieber Freund, siehst du, dass da eine Mauer nun zwischen dir ist und den Mann Gottes? Er sagt, ja. Sagt ihm der Herr Jesus, der Mann nicht gebaut, die hast du selber gebaut. Als du das Gerede gehört hast, hast du dieses gebaut. Und die Mauer hat dich von ihm getrennt. Nun sorg dafür, dass die Mauer bis auf den Grund hinweggerissen wird. Die hat nicht der, über den Böses geredet wird, gebaut, sondern du selber. Und er sagte, Brüder, Schwestern, lasst uns mal die Mauern abbrechen. Die Verkehrten. Du hörst was und die Bibel sagt, wir sollen nicht auf Vogelgeschrei Acht haben. Meinen Sie, er hat die Störche gemeint? Oder die Raben? Nein, er hat andere Vögel gemeint, die auch zweibeinig sind. Das ist falsches Gerede, Afterredung und böses Geplapper. Nun nahm er sie beiseits im Griechischen hinauf, weg auf einen hohen Berg, dass jeder Christ sollte solche Zeiten haben, wo dem Himmel ganz nahe ist, wo Jesus Christus sich ihm offenbaren kann, wo er neue Kraft schöpft, dass er laufen kann und nicht müde wird. Wie viele Menschen werden nicht müde? Ein Mann sagt in Afrika in dieser Zeit, diesen Tagen, ich habe es überlegt, ob ich nicht zurückgehen sollte in die Sünden, in die Welt. Das ist doch Blödsinn. Wie kann einem Christen solches kommen? Ja, ich habe nicht gewusst, wohin? Nach links oder nach rechts? Weiß nicht, wohin? Der Herr Jesus, sein Name ist wunderbar, Rat. Und Christen sind ratlos. Kannst du nicht mit dem Herrn Jesus reden? Kannst du nicht hinaufgehen, geistlich, zu den Höhen und den bitten, dass er dir zeigt, dass er dir den Weg weist, der der rechte Weg ist? Er sagt ja, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Dann ist der Mensch verirrt, weiß nicht, was zu glauben. Da muss man sich fragen, hat er je den rechten Glauben gehabt? War er immer auf rechten Weg? Oder wie Johannes sagte, sie sind von uns ausgegangen, weil sie nicht von uns waren. Und wo er sagt, da müssen Spaltungen sein, auf dass die, die in der Wahrheit wandeln, offenbar werden. Und die nicht auch offenbar werden. Gott reinigt, Gott prüft und Gott führt durchs Feuer, sodass die Sache kristallklar wird. Wie das Gold geprüft wird und man sein Bild im Gold sehen kann, dass es leuchtet wie ein Spiegel, das ganz klar wird. Und als er sie hinaufgenommen hat auf den hohen Berg, nur die drei, da wurde er vor ihnen verklärt. Vor ihren Augen wurde er umgestaltet. Und es heißt, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie ein Licht. Er sagte, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken. Bis sie den Menschensohn sehen werden, kommen sie in seine Herrlichkeit. Und nach 6 Tagen geschah es. Da sahen sie ihn in seine Herrlichkeit. In seinem Reich. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Gestern Abend haben einige wohl den Mond gesehen. Der leuchtete auch. Aber der hat kein Leuchten in sich. Der widerstrahlt nur das Licht der Sonne. So war es bei Jesus nicht. Diese Sonne, die war er selber. Die strahlte, die war in ihm und strahlte aus ihm. Lest mal in der Offenbarung, wo der Herr Jesus beschrieben wird als Johannes, der sehr oft an Jesu Brust lag, sich erschrocken hat, als er seine Gestalt sah und fiel nieder auf den Boden wie ein Tote. Sein Angesicht wie die Sonne, wenn sie scheint in ihre Macht. Seine Augen wie Feuerflammen. So sah Johannes ihn, als Jesus unter den 7 Gemeinden ging. Wenn Jesus unter seinen Gemeinden, unter seinen Leuten geht, dann geht er sein Bild, offenbart er sich, wie wir in der Offenbarung von ihm lesen. Und hier sahen seine Jünger, die 3 Jünger ihm. Kurz vor seinem Kreuzestod sahen sie ihnen seine Herrlichkeit. Welch eine Herrlichkeit! Welch ein Licht! Mose, als er von dem Berg herabkam nach 40 Tagen, konnten die Menschen sein Angesicht nicht schauen. Er musste sein Haupt verdecken. 40 Tage war in der Gegenwart Gottes. Und als er kam, war die Herrlichkeit so groß, dass sie sein Angesicht nicht schauen konnten. Und er musste seinen Kopf bedecken. Und da sahen sie nichts mehr von der Herrlichkeit. Aber die Herrlichkeit Jesu war so groß, dass keine Bedeckung den Glanz bedecken konnte. Seine Kleidung, die war weißer als Schnee. Sogar seine Kleidung, die strahlte. Welch eine Herrlichkeit, welch einen Glanz. Da hat Jesus sich offenbart in seinem Reich, in seiner großen Kraft. Da haben sie gesehen, wie der verklärte Herr Jesus aussieht. Nun, lieben Freunde, wenn der Herr Jesus in seinem verklärten Zustand so aussah und wir haben ihn angenommen, aufgenommen, er ist uns in unserem Leben, wenn es der gleiche ist, wie sollte unser Leben nicht strahlen? Welch ein Glanz sollten die Menschen doch in unserem Leben sehen. Welch ein Herr. Dieser, von dem wir lesen in Jesaja 52, Vers 4. Gleich sich viele an dir ärgern werden. Man kann das nicht verstehen, dass einige sich ärgern werden über Jesus Christus. Über diesen Herrn werden einige Menschen sich ärgern, weil seine Gestalt hässlicher ist denn der anderen Leute. Es gibt Menschen, die sich ärgern werden über Jesus Christus, weil seine Gestalt hässlicher ist als der anderen Menschen. Und sein Ansehen denn der Menschenkinder. Wenn der Herr Jesus zu einem Menschen kommt, wenn der Herr Jesus seinen Willen uns offenbart, wenn der Herr sich uns erbarmen will, denn kann es so sein wie die Jünger auf dem See, in großer Not und Angst. Plötzlich sahen sie jemand und sie sagten, das ist ein Gespenst. Das ist ein Spuk. Und er sagte, ich bin's. Wie oft kann der Herr Jesus sich zu uns neigen? Und der erste Gedanke, sind wir schockiert. Nein, das kann doch nicht geschehen. Das kann ich nicht annehmen. Der Herr Jesus kam zu den Seinen, die Seinen nahmen ihn aber nicht an. Weil er nicht in der Gestalt kam, wie sie es sich vorstellten. Wie sie es recht meinten. Und einige ärgerten sich an ihn. Er hatte keine Gestalt noch schöne. So kann auch der Wille Gottes sein in deinem Leben. Gott kann sich dir offenbaren. Er kann dich rufen. Er kann sagen, folge mir nach. Da ist keine Gestalt noch schöne in dem. Es gefällt dir nicht. Sieht nicht so gut aus wie die Gesichter der Menschen. Er hat keine Gestalt noch schöne. Wenn Gottes Willen
dir verkehrt scheint. Oder du meinst, du kannst das nicht annehmen. Das, der Preis ist zu groß, den du bezahlen musst. Das ist zu schwer. Sei kein Narr. Wenn du auf die Hürden bist, lass ihn dich hinauftragen, hinaufsehen, dass du ihn in deine Herrlichkeit siehst. Dann sagst du wie Petrus, Herr, lass uns 3 Hütten bauen und hier bleiben. Trotzdem, er redete wie eine, der keinen Sinn und keinen Verstand hatte. Wie ein Mann, der durcheinander war, geistlich. Aber wie gut ist es, den Herrn, von dem gesagt wird, er hat keine Gestalt noch schöne für den natürlichen Menschen, wenn du ihn aber in seine Herrlichkeit siehst, in seine Größe, in seine Verklärung. Und das war so, dass nichts das stoppen konnte, den Glanz. Und dass sogar seine Kleidung das nicht bedecken konnten. Und sie strahlten weiße als ein Licht. Ist doch wunderbar. Dieses sagt uns vielerlei. Hier sahen sie den, der nach kurzer Zeit gekreuzigt werden musste. Und sie waren Zeuge seines Todes. Aber der Herr Jesus gab ihnen noch ein kurzes Bild von seiner Herrlichkeit. Dieses hätten sie nie vergessen sollen. Hätten sie doch dieses Bild behalten, dann wären sie nicht verzweifelt nach seinem Tode. Hätten sie doch nur daran gedacht, was Jesus ihnen gesagt hat und was die Stimme aus dem Himmel sie zugerufen hat. Dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Aber nach kurzer Zeit wurde er gefangen genommen, wurde er gekreuzigt und da war alles kaputt. Da lag alles in Trümmern. Sie hatten vergessen, was sie auf den Weg erlebt haben. Wie schade ist es, dass in unserem Leben Gott sehr oft zu uns redet und sich offenbart. Und wir stehen in Anbetung. Wir machen ein Gelübde. Herr, ich bleib dir treu bis ans Ende. Nach ein paar Wochen, paar Monate haben wir es vergessen. Haben wir es vergessen. Wisst ihr, vor ein paar Jahren haben wir, war es im Elchtal, ein Gelübde gemacht. Dem Herrn Jesus die Treue geschworen, wir gehen durch mit ihm. Wie viele Menschen waren da, die heute nicht mit uns sind? Das gleiche Evangelium, das dort verkündigt wurde, zu dem sie sich gestellt haben, haben sie den Rücken gedreht und gehen dagegen. Wie können wir dem Herrn unsere Treue schwören? Sie sollte weitergehen als Frauentreu. Treu! Nicht nur wie ein Hund. Die können treu sein, die Hunde. Aber wie ein Mann, auf den man sich verlassen kann, der nicht wetterwindisch ist. Heute so, morgen das Gegenteil. Heute davon Zeug, morgen nicht. Sind wir Männer mit einem geistlichen Rückgrat oder nicht? Sind wir wie die 70 Jünger? Der Herr hatte seine 3, er hatte seine 12 und er hatte seine 70. Und unter den 70ern, als er zu ihnen sprach, sagten sie, das war eine harte Rede. Wer kann die hören? Und sie verließen ihn. Sie gingen gegen ihn. Damit haben wir nicht gerechnet, dass es so weit gehen wird. Aber genauso wie es vor Jesu Zeiten war, ist es auch heute noch. Aber die Frage heute Abend, wirst du auch in der Zukunft eine von denen sein, wenn es nicht nach deiner Pfeife tanzt? Wenn er keine Gestalt noch Schöne hat und du keine Gestalt noch Schöne in dem siehst und dann dich wegwendest von ihm. Und der Petrus fragte, wollt ihr mich auch verlassen? Er sagt, hey, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Gott sei Dank, dass es einen Menschen gegeben hat wie Petrus. Und Gott sei Dank, dass er nicht der Einzige war. Wenn auch Judas den Herrn verlassen hat und im Stich gelassen hat und ihn verraten hat, sind die anderen treu geblieben durch die Gnade Gottes. Und nicht nur die, es hat auch einen Paulus gegeben. Man staunt über diese Menschen. Trotzdem Gott ihn anders geführt hat als andere. Er sagt, ich könnte auch mit einer Schwester herumreisen, wie Jakobus. Ich könnte auch mit einer Schwester herumreisen, wie Petrus. Aber er ging allein. Es ist mir immer wunderbar, wenn ich Menschen sehe, die trauen, weil sie keinen Mann bekommen. Der Mann, den du haben willst, und Gott hat dir nicht gegeben, wird dir nicht nur ein Balken um Bein sein, kann aber auch ein Strick um deinen Hals. Ein Mann, den Gott dir nicht gegeben hat, lauf von ihm weiter weg als wie von einer afrikanischen Mamba. Ja, ich kann nicht für den Herrn leben, ich fühle mich so allein. Und du hast diesen Herrn. Fühlst dich allein. Junges Mädchen, junger Mann, fühlst dich allein. Heirate nur, wenn Gott dich da hineinführt. Sonst lass deine Hände davon weg. Dein Untergang. Jesus Christus soll unsere erste Liebe sein. Er selber. Er sollte unser Leben so erfüllen. Mit seiner Herrlichkeit. Oder ist er noch dir wie eine, der keine Gestalt noch Schöne hat? Keine Gestalt noch Schöne. Viele Menschen, wenn du ihnen von Jesus sagst, von Bekehrung, sagen sie, ich möchte das Leben erst genießen. Keine Gestalt noch Schöne. Wenn ich nicht mehr saufe und nicht mehr rauche und nicht mehr hure und nicht mehr zur Disco kann und nicht mehr tanzen kann, dann keine Gestalt noch Schöne. Wenn ich alles verlassen soll und den Herrn folge, doch schwer, für den reichen Jüngling war da keine Gestalt noch Schöne. Traurig wandte er sich weg. Und der Herr sagt, wie schwer ist es, dass solche in das Himmelreich Gottes kommen. Wo Jesus nicht ein Ein und Alles ist. Keine Gestalt, keine Schöne. Jesus kommt zu uns, wir nehmen ihn nicht auf. Und diese dreien wurde das Glück geschenkt, mit ihm auf den Berg zu sein. Später hat der Herr sich den anderen auch offenbart. Aber für den Augenblick war es genug für die drei. Als Petrus sagte, Herr, du kannst nicht meine Füße waschen, sagte Jesus, wenn du das nicht zulässt, hast du keinen Teil, keinen Anteil mit mir. Er sagt, wenn das so ist, dann auch die Hände und das Haupt, den Kopf. Und Jesus sagt, wenn es genug ist für mich, die Füße, dann lass das auch genug sein für dich. Dass man sich zufrieden begibt mit dem Willen Gottes. Wenn es auch so zu sein scheint, als ob keine Gestalt noch schöne, aber dass wir uns beugen. Und wenn wir das tun, dann sehen wir seine Herrlichkeit in seinem Reich, wer er wirklich ist. Und dann sollte uns nichts zu schwer sein. Nichts zu schwierig. Dann sollten wir laufen und nicht matt werden. Dann sollten auch wir strahlen. Dann sollte die Herrlichkeit auch zu sehen sein in unserem Leben. Jesus wurde umgewandelt, sein Leib. Es war noch sein Leib, aber sein Herrlichkeitsleib. Er war nicht ein Geist, es war der gleiche Leib, der irdische, der sich nun in himmlischer Gestalt offenbarte. Auch wir werden einmal umgestaltet werden. 1. Korinther 15, Vers 50. Da sehen wir, wie der Leib der Erlösten sein wird. Der wird umgestaltet. Und wenn die letzte Posaune entschallt und wir sind noch nicht gestorben, werden die Toten auferstehen und wir, die wir noch leben, umgestaltet werden. In einem Augenblick werden wir den Herrlichkeitsleib haben. Dann werden wir vollkommen sein. Als Paulus sagte, ich bin noch nicht vollkommen, meinte er nicht, dass er noch nicht ganz gerettet war, dass er nicht frei war von der Sünde. Er war noch in seinem irdischen Leib. Auch der irdische Leib soll errettet werden. Das ist der Herrlichkeitsleib. Und dann geht in Erfüllung. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das ist der letzte Feind, der noch überwunden werden muss. Jetzt müssen wir noch sterben. Jetzt können wir noch erkranken. Jetzt können wir noch ins Grab Verwesung sehen. Aber wenn der Augenblick anbricht, werden wir umgewandelt. Dann haben wir einen Herrlichkeitsleib. Und Johannes sagt, wir werden ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und weil wir ihn sehen werden, werden wir so sein wie er. Wir werden so sein wie er. Mit dem Herrlichkeitsleib. Und er sagt, wenn wir die Hoffnung haben, dann lasst uns reinigen. So wie er rein ist. Das ist das Ziel eines Christen. Herr, ich möchte so rein sein, wie du bist. Denn einst soll ich ja sein, wie du bist. Da sahen sie auf den Weg der Verklärung auch die Gerechten, die Erlösten, die ihm treu sind bis in den Tod, sollen an jenem Tage auch einen Herrlichkeitsleib haben. Welch große Verheißungen sind das? Welche Herrlichkeit ist das? Wenn wir dieses Ziel vor Augen haben, sollten wir dem Herrn Jesus nie im Stich lassen. Sollten wir ihm nie untreu werden, sondern treu bleiben bis in den Tod. Und wenn alle Welt geht und gegen uns geht, treu bleiben bis in den Tod. Wenn er uns solche Verheißungen schenkt, solche Herrlichkeiten, die vor uns liegen, können wir nur mit großem Mut, Kraft, Entscheidung, Entschlossenheit vorangehen, immer höher auf den Berg. Und uns an kein Vogelgeschrei stören. Vorangehen. Auch du sollst einmal dein Herrlichkeitsleid haben. Auch du sollst einmal umgewandelt sein. Und nicht nur einmal in der Zukunft. Das ist ein Werk, das jetzt schon beginnen soll. Lesen wir mal in Römer 12, Vers 2. Stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Werdet umgestaltet. Werdet umgewandelt. Der innere Mensch, unser Sinn, so wie Jesus auf den Berg der Verklärung verwandelt wurde, umgewandelt, soll bei uns jetzt schon der innere Mensch, unser Sinn, umgewandelt werden, erneut werden. Wir sollen nicht der Welt gleich sein. Nein, wir sollen umgewandelt werden in Jesu Bild. Unser Sinn soll anders sein. Ihr Frauen und junge Mädchen, stellt euch nicht der Welt gleich, die einen engen Rock haben und einen Schlitz, dass man hinten den Po sieht. Das macht die Welt. Aber ein Gotteskind wird verändert und umgewandelt in Jesu Bild. Da sieht man die Herrlichkeit, die Gerechtigkeit, den Glanz Jesu im Leben. Ist es nicht im 2. Korinther 3, Vers 18? Möge Gott auch unseren Verstand anrühren, dass wir diese Schätze in der Bibel nicht vergessen, sie behalten. Wenn wir zum Fernseher gehen, dann wissen wir, was den Knopf zu drücken. Dann wissen wir ja, dies ist diese Welle oder jene Welle. Ich weiß nicht, ob es Wellen gibt oder was im Fernsehen. Wir sollen nicht in die Welt gehen. Heute brauchen wir ja nicht in die Welt zu gehen. Die Welt kommt zu uns in unseren Häusern. Die ganze Welt mit ihrem Schönen und mit ihren Verdammten kommt zu uns. Aber dass die Bibel unser Fernseher ist, dass wir da hineinschauen, da die rechten Knöpfe drücken. 2. Korinther 3, Vers 18. Nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht. Und wir werden verklärt in dasselbe Bild. Von einer Klarheit zu der anderen. Als vom Herrn. Hörst du das? Erkennst du dieses? Wir reden von dem verklärten Herrn auf den Berg. Welch ein Herr! Aber nun spiegelt sich in uns des Herrn Klarheit. Des Herrn Klarheit. soll in uns zu sehen sein. Der Herr in unserem Leben soll der verklärte Herr sein, der Herr der Herrlichkeit. Und dass in uns nun des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht zu sehen ist. Und wir werden verklärt in dasselbe Bild. Dass die Herrlichkeit Jesu in uns zu sehen ist. Können die Heiden, können die Nationen, wenn sie sich treffen und dich gesehen haben, sagen, da ist etwas im Leben dieses Menschen. Was es ist, wissen wir nicht. Aber da ist etwas. Dass sie etwas vom Himmel sehen. Dass sie des Herrn Bild sehen in uns. Dass auch wir umgewandelt werden in sein Bild. Ein Mann in Afrika, der sagte mir, Erlo, ich bin fehlgegangen. Ich bin vom rechten Weg abgekommen. Er sagt, weißt du warum? Ich habe meine Augen einen Augenblick von Jesus weggenommen. Und da ging es schief. Aber als aus Gnaden Gottes ich die Augen auf ihn gerichtet habe, da sah ich es in der rechten Perspektive. Da sah ich es nicht mehr in der Froschperspektive. Da sah ich es in der himmlischen Perspektive. Und er sagt, das ist das wahre Evangelium. Da ist kein Hass. Da ist kein Neid. Da ist kein Groll. Da ist keine Bitterkeit. Da ist nur Herrlichkeit. Da ist Jesus unser Ein und Alles. Da halten wir uns nicht auf mit den Sünden unserer Mitmenschen und mit den Versagungen anderer Menschen und treiben das frömmste Pharisiertum. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie der. Du siehst dich als besser als der und bist besorgt und kümmerst dich um den. Beginne mal und besorge dich und kümmere dich um dich selbst. Du Heuchler, du siehst den Splinter in deines Bruders Augen und den Balken in deinem eigenen nicht. Das beginnt bei dir selbst. Halte dich nicht auf mit den Sünden anderer Menschen, sondern halte dich mal auf mit deinen eigenen Sünden. Fege mal vor deiner eigenen Tür. Bereinige mal dein eigenes Leben. Wenn du nicht dort beginnst, gehörst du auch zu den Pharisäern und Heuchlern. Warst du damit heute beschäftigt? Herr, decke alles auf in meinem Leben, was nicht nach deinem Sinn ist. Herr, dass auch ich umgewandelt werde, dass ich auch verklärt werde in Jesu Bild. Das beginnt in unserem Herzen, dass es nicht mit dem Äußeren etwas Äußeres. Da wird der Sinn verändert und umgewandelt. Im innersten Innen, da beginnt Jesus zu wirken. Dann werden wir umgewandelt, immer mehr und umgestaltet in Jesu Bild. Und als sie die Herrlichkeit Gottes sahen, da geschah etwas in ihnen. Aber das lasse ich nun und gehe weiter. Plötzlich sahen sie Mose und Elia und die sprachen mit dem Herrn. Es gibt ja super Frommen. Die könnten sagen, das ist okkultisch. Das war nicht Mose, das war nicht Elia. Die Bibel sagt, ja, wir sollen nicht mit den Toten reden. Ja. Die Bibel ist ein gefährliches Buch in den Händen der Narren und Unweisen. Kann man die Katholiken verstehen, dass vor Jahrhunderten, dass sie sagte, die Bibel soll nicht von den Laien gelesen werden. Die werden das nur verdrehen. Einerseits hatten sie recht. Sogar die, die sich als klug erscheinen und Bücher schreiben können. Es war ganz echt. Es war Elia. Und es war Mose. Nach jüdischer Tradition, was immer, wenn der Messias kommt, wird Mose dabei sein. Elia auch. Beim Tag des Herrn. Mose und Elia, die sprachen mit dem Herrn über seinen Tod. Was sie wohl geredet haben, Gott sagt es uns nicht. Haben sie vielleicht gesagt, wie schrecklich es sein wird? Haben sie wohl gesagt, dass die dunkelste Stunde der Welt? Vielleicht. Aber ausgeschlossen ist nicht, dass sie über die Herrlichkeit geredet haben. Das Wunderbare, das geschehen wird am Kreuz. Wenn er alle bösen Mächte überwinden wird. Alle bösen Reiche. Den Teufel Schau tragen wird. Wenn er den Teufel entwaffnet von allen Mächten, von seinem großen, herrlichen Sieg. Heute gibt es noch Menschen, die fürchten sich. Nachts muss das Licht nicht aus sein, da muss die Kerze brennen. Im Dunkel können wir nicht gehen, da kann ein Spuck sein um die Ecke. Vor dem man einschläft, muss man unter das Bett gucken, ob da keiner sich versteckt hat. Ob die Tür gut zugeschlossen ist, dass keine fremde Macht durch die Tür oder das Fenster hineindringt. Zusammengesetzt von Angst. Wir haben nicht den Geist der Angst empfangen, sondern eine Kraft und Selbstbeherrschung. Wir haben mit einem lebendigen Gott zu tun, mit Jesus Christus, der lebt, der verherrlicht ist. Ist Jesus in seine Schwäche zu dir gekommen oder in seine Kraft? Ist Jesus zu dir gekommen, hast du ihn angenommen als der, der noch nicht verherrlicht ist? Als der, dem nicht alle Macht gegeben ist? Der Herr hat seine Jünger verboten, sag es keinem, was ihr gesehen habt. Ich muss erst gekreuzigt werden. Dann könnt ihr Zeugen sein von dem, was ihr gesehen habt. Aber jetzt schweigt ihr. Er hatte guten Grund dazu. Es war noch nicht Zeit und Stunde. Es gibt auch Geheimnisse im Reiche Gottes, die wir nur reden können, wenn Gott sagt, rede sie. Die wir nur offenbaren können, wenn Gott sagt, offenbare die. Er sagt, schweigt, verschweigt es, sagt es keinem. Was denkst du, sind sie treu gewesen? Oder denkst du, dass Petrus, nachdem zu Andreas gegangen ist, und Andreas, ich will dir mal was sagen. Wir waren auf dem Berg der Verklärung. Da haben wir den Herrn gesehen. Sind diese drei untreu gewesen in diesem? Haben es den anderen mitgeteilt? Ein Leben mit Jesus ist ein Leben des Gehorsams. Der Herr Jesus hat einen Kranken geheilt. Und dann hat er gesagt, sag es keinem. Und dann ist der Kranke gegangen, hat es ausposaunt. Und dann konnte Herr Jesus nicht mehr in die Städte gehen. Lest es mal nach. Jesus wollte in die Städte gehen, selbst hineingehen, sich den Menschen offenbaren, zu ihnen reden. Und er sagt dem Kranken, der geheilt ist, sag es keinem. Und der dumme Mann, beinahe hätte ich gesagt, der dumme Esel, der dumme Mann geht hin und sagt es. Und als es gesagt hat, konnte der Herr Jesus nicht mehr in die Städte gehen. Hatte Schaden angerichtet. Sehr zu, lieber Mann, liebe Frau, was du sagst und was du tust. Prüfe, ob das du Ehre Gottes ist oder nicht. Ob du dadurch die Türen öffnest oder zuschließt. Ob Jesus das Ziel damit erreichen kann, das er will. Achte darauf, was der Herr dir sagt durch sein heilig Wort. Und wandle dementsprechend. Welch Schaden ist schon in der Welt angerichtet? Menschen, die durch die Welt gegangen sind, sie meinten die Wahrheit ausposaunt. Und heute bekämpfen sie die Wahrheit, die sie selber verkündigt haben. Welch Schaden geschieht dadurch? Auch heute noch muss Jesus sagen, schweig zu einigen Menschen. Denn durch dein Reden wird es nur noch schlimmer werden. Wenn du bezeugst, Jesus ist der Retter, hat dich gerettet, morgen sehen sie dich wieder mit einer Zigarette im Mund. Sehen sie dich mit einer anderen Frau. Gehst du wieder mit den Säufen, wirst wieder zornig und ärgerlich. Das ist nicht zu Ehre Gottes. Du tust dem Reich Gottes Schaden und den verklärten Herrn. Dein Name wird jetzt nicht geheiligt, er wird nicht dadurch verherrlicht und du wirst nicht dadurch umgewandelt in das Herrnbild, sondern in das Teufelsbild. Denn siehst du mir als der Teufel aus, als Jesus. Lieber Mann, in den Augen deiner Frau bist du dem Herrn ähnlicher oder dem Teufel? Eltern, den Kindern, Kinder, den Eltern, fragt euch mal. Und du Kind, hast kein Recht in die Welt zu gehen, weil deine Mutter nicht für den Herrn lebt und versagt oder dein Vater. Jeder muss für sich Rechenschaft ablegen vor Gott. Und wenn deine Eltern versagen, dann sollst du ihnen eine Gehilfe sein, eine Hilfe. Und so die Frau, den Mann eine Gehilfin. Und so auch der Mann, dass er die Frau heiligt und reinigt. Dass sie umgewandelt wird in Jesu Bild. Umgestanden, umgestaltet. Und dann sahen sie den Mose und Elia. Wie gut ist es, dass die zwei Männer da waren. Mose repräsentiert das Gesetz. Und nun steht er auf den Zipfel des Berges mit dem, der des Gesetzes Ende ist. Elia repräsentiert die Propheten und die Heiligen. So in diesen zwei Männern ist das ganze Alte Testament, der alte Bund verbunden. Mit dem verklärten Herrn, der aber noch sterben muss, am Kreuz genagelt werden muss. Unsere Schuld und unsere Schande tragen muss auf sich selbst und den Kelch trinken. Möge Gott schenken, dass wir immer mehr von Jesus sehen, unsere Augen nur auf ihn halten. Das sollte uns nicht schwer sein. Er ist der Größte, er ist der Herrlichste, er ist der Wunderbarste. Er ist der Verklärte. Da sollten unsere Augen automatisch bis in alle Ewigkeit auf ihn gefesselt sein. Alles andere, was links und rechts vor sich geht, sollte uns nichts ausmachen. für uns nur hindurch. Herr, führe du und leite du uns, und wir folgen dir nach. Und so sollte denn der innere Mensch, das Innere des Menschen, umgewaltet, umgewandelt, verwandelt werden. Also, die Umwandlung, das Erneute, sollte, das Neue sollte jetzt schon stattfinden in unserem Leben. Jesus war in einem Nu umgewandelt. Aber wir, jeden Tag wir, umgestaltet werden in Jesu Bild. Dass die Welt um uns herum sagt, du wirst dem Herrn Jesus immer ähnlicher. Du wirst immer mehr so, wie er ist. Die Herrlichkeit Gottes ist zu sehen in deinem Leben. Darum sage ich sehr oft zu den Frauen, kümmert euch nicht so viel um den Schmuck, äußeren Schmuck, seid in der Gegenwart Jesu, dass man die Herrlichkeit Jesu in euch sehen kann. Und betet, Herr, lass deine Herrlichkeit auf uns ruhen, dass sie mehr von ihm sehen können, von seiner Herrlichkeit. Und so wird Jesus dann erhöht und verherrlicht in unserem Leben. Und so kann er die Welt zu sich ziehen. So kann er wirken. Er wurde nicht ungeduldig. Er wurde nicht ärgerlich mit dem verkehrten Ärger. Er wurde nicht unfreundlich. Jesu Bild soll in uns zu sehen sein. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sagten, er war sehr unfreundlich mit uns. Der hat uns mit der Peitsche weggejagt, die Tische umgestoßen. Möge das Bild Jesu in uns zu sehen sein. Dass wir immer mehr reden, so wie er redet. Dass wir immer mehr reagieren, wie er reagiert hat. Dass wir in seinen Fußstapfen folgen. Die irdische Gestalt unseres Daseins soll umgewandelt werden in eine übernatürliche, himmlische, wunderbare Art. Wir sollen ihm immer gleich, mir gleich werden. Heute nimmt er nicht nur die drei, heute bezeugen die drei, was sie gesehen haben auf dem Berg. Wir alle sollen Jesus sehen in seiner Herrlichkeit. Wir alle sollen ihn schauen. Und wenn wir ihn geschaut haben, sollen wir umgewandelt werden in sein Bild. Wenn die letzte Person Posaune schallt, werden sogar unsere sterblichen Leibe umgestaltet werden, dass wir so sind, wie er ist. Und nun schließe ich mit den Worten des Johannes. Und weil wir die Hoffnung haben, lasst uns reinigen von allen Sünden, gleich wie er rein ist. Möge Gott schenken, dass wir nicht nur hören, sondern Täter seines Wortes werden. Und dass das jetzt beginnt, wenn es noch vor dem noch nicht begonnen hat. Und wenn schon vor dem begonnen hat, immer mehr umgewandelt werden in sein Bild. Immer mehr in sein Bild. Bis der Tag anbricht, wo wir ihm gleich sein werden. Und wo wir ihn sehen werden in unserem Herrlichkeitsleib. Aber in der Zwischenzeit, immer bergauf, immer weiter, wachsen auch in der Heiligung, Reinigung, in Jesu Bild. Es wird das Wahrheit sein von deinem Leben. Wirst du männlich sein in diesem Charles Sturt, der Cricket spiele, der Missionar war in China und Kongo, in seinem Alter, im belgischen Kongo. Der sprach von masculine holiness, männliche Heiligkeit. Das waren entschiedene Menschen. Das waren entschiedene Menschen. Und als sie sagten, Sturt, du als kranker Mann, gehst du nach Afrika, Zentralafrika, und verlässt deine Frau und deine Töchter. Wie kannst du solches tun? Er sagt, wenn Jesus der Sohn Gottes ist und er hat den Himmel verlassen und hat sich entäußert und alles gelassen und ist in diese Welt gekommen für mich, dann ist es ein kleines, dass ich mein Heim verlasse. Und ein Missionar werde in Afrika. Der hat etwas vom Herrn gesehen und von seiner Herrlichkeit. Und da verschwand alles Irdische und Weltliche. Kein Raum mehr für die Welt, kein Raum für das Irdische. Und Jesus wird unser Ein und Alles. Und die Stimme kam vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hört, was er euch sagt. Maria sagte, alles, was er euch sagt, das tut. Hier kam eine Stimme vom Himmel. Und Gott sagt, alles, was Jesus euch sagt, das tut. Worum geht es, was Jesus uns sagt? Hast du den Zeitpunkt schon erreicht in deinem Leben, wo das Entscheidende ist, nicht was deine Frau, nicht was dein Mann, nicht was dein Vater und Mutter, nicht was deine Brüder, nicht was deine Kinder, sondern was Jesus sagt. Lasst uns beten. Herr, wir lesen in deinem Wort, dass einige nicht verstehen, was du sagst. Denn es ist eine Decke, die sie bedeckt hat. Nimm die Decke doch von jedem Bedeckten weg, dass dein heilig Wort unsere Herzen und Sinne erreichen kann und uns ergreifen kann, dass wir von Jesus erfasst sind und in solcher Art und Weise, dass das nicht nur ein Monat oder ein Jahr oder 10 Jahre dauert oder 20 Jahre oder 30, sondern dass wir dir treu bleiben bis in den Tod. Und dass das jetzt schon beginnt, dass wir umgewandelt werden, indem wir uns reinigen und heiligen und umgewandelt werden. In Jesu Bild. Amen.